Marvin, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen.
Marvin, das ist auch noch, gell?
Er darf nicht passieren. Jetzt müssen wir mal aufhören, wir danken dem Reichswirt, verehrte Herren, meine lieben Frauen. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen und ich freue mich, dass so viele unserer Einladung Folge geleistet haben. Vor allen Dingen auch die Männer, das wird jetzt für mich kommen. Vor allen Dingen die Männer, weil die haben immer ein bisschen Hemmschwelle, was zu überwinden gilt, zu unserem Landfrauenabend zu kommen. Wie ihr alle wisst und aus der Anzeige gelesen habt, ist heute Abend der Herr Prälat, Chefkoch von Ulm, zu uns gekommen. Herr Prälat, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, nach Ersingen zu kommen, und wir haben uns alle ganz riesig darüber gefreut. Wie ihr alle wisst, haben wir ja ein ganz interessantes Thema, Ideologien, Religionen und Jesus. Und das ist ja eine Sache, die uns alle an irgendeinem Zipfel jeden Tag auf eine andere Art und Weise beschäftigt. Fangen wir mit unseren Ideologien an. Da können wir schon oft ins Schleudern kommen und manchmal schimpfen. Und Religionen, das ist auch so ein Problem heutzutage. Wie geht man mit um? Was fangen wir damit an? Was stellen die anderen Religionen für uns dar? Und als drittes, wie verbinden wir das alles unter unserem christlichen Glauben zu Jesus? Und das ist eigentlich so der Sinn, was ich mir so darunter vorstelle und was das bedeuten soll. Und das ist natürlich ein ganz großes und interessantes Thema und deshalb ist mir wichtig, dass wir das gleich, nachdem wir das erste Mal im neuen Jahr heute beieinander sind, dass wir das anpackt haben und dass wir das in der sogenannten bäuerlichen Winterruhe noch ein bisschen verschaffen können. Jetzt habe ich aber vorher noch etwas anderes zu sagen, das mich nicht einverfüge. Das liegt mir genauso am Herzen, oder eigentlich, ja, möchte schon sagen, genauso. Und zwar hat da der Landfrauenverband eine Unterschriftenaktion gestartet gegen die Gewaltdarstellungen im Fernsehen. Bereits in Sendungen am Nachmittag, die vorrangig von Kindern gesehen werden, gehören Gewaltszenen zum alltäglichen Programm. Die Brutalität im Fernsehen hat oftmals Vorbildcharakter für den Alltag von Kindern und Jugendlichen. Mit dieser Unterschriftenaktion fordern wir auf Gewaltdarstellungen im Fernsehen zu verzichten. Also, und jetzt bin ich natürlich eifrig dabei, dass wir die Aktion auch zum Erfolg bringen. Und ich bitte euch alle, teils sind schon gemacht, ich habe die Zettel schon rumlaufen lassen, das zu unterschreiben, weil wir als Eltern, hauptsächlich als Frauen und Mütter, sind ja irgendwie verpflichtet oder haben doch da eine gewisse Macht, dass man da vielleicht ein bisschen etwas erreichen kann, und das ist wirklich wichtig. Und ich meine, ich hätte da noch ein schönes Plätzchen, und wenn ich das Ihnen geben dürfte, dann wäre mir das recht. So, ich weiß allerdings, dass das jetzt ein bisschen eine komische Sache ist, zu dem interessanten Thema, die Zettel auf den Tisch rumlaufen zu lassen, aber ich habe gedacht, ich mache das. Ich erkläre das vorher, damit man nachher zum Schluss nicht alles aufsaugt und fortspringt und immer schreie Hallo ho, ich hätte noch etwas, sondern dass ihr das als doch so macht und unterschreibt. So, Herr Prälat, und wenn ich das nicht wieder da rum zu den Frauen, wenn ich Sie jetzt bitten dürfte, ich wäre fertig.
Liebe Frau und liebe Damen und Herren. Ich bin sehr dankbar, dass Sie mich eingeladen haben, auch wenn das Thema natürlich so umfassend ist, dass ich bloß ein paar Dinge anreißen kann. Und es soll ja so sein, dass man selber auch darüber nachdenkt, dass in eine Bewegung versetzt. Wir erleben im Augenblick ja so viele Veränderungen, die wir uns vor wenigen Jahren noch nicht hätten träumen lassen. Ich möchte fast ungeordnet ein paar Dinge nennen, was auf Sie als Frauen in diesen Jahren einstürmt. Ich weiß nicht, ob Sie es selber ermessen können. Fast in allen Kulturen unserer Welt hat die Frau die wichtigste Position, nämlich die häusliche Position. Und das ist nicht dahinter, sondern das ist Erziehung der Kinder. Und was wären wir Männer, nicht bloß ohne die Mütter, sondern ohne die Frauen. Gar nicht bloß die Ehefrauen, auch wenn ich denke, die Mitarbeiterinnen, die ich habe, die ja nicht bloß schreiben für mich, sondern mich beraten, auch tragen, die meine Launen aushalten müssen, ausgleichen müssen. Und jetzt plötzlich, wir haben es vielleicht am ehesten gemerkt, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen so war, wenn Elternversammlung in der Schule war, war kaum ein Vater dabei. Weil jeder Vater Angst gehabt hat, wenn ich nachgehe, bin der einzige Mann, der dich wählt als Elternvertreter. Das will ich hören. Geh nur du. Und wir haben es erlebt beim Konfirmanden-Elternabend, da wurden die Mütter geschickt. Es wird heute von der Frau erwartet, dass sie in sehr vielen Bereichen Verantwortung dazu übernimmt. Neben dem häuslichen Bereich. Und wir Männer ziehen uns immer mehr auf die 36,5-Stunden-Woche zurück und unsere Vereine oder was wir haben. Also ich habe manchmal die Sorge, es werde eine riesengroße, auch seelische Last den Frauen aufgebürdet. Schonet mal Frauen. Und sie brauchen besondere Kraft, um all das auszuhalten, wer soll denn die vielen Spannungen, die heute im häuslichen Bereich da sind, ausgleichen? Wir Männer können es nicht. Ich glaube, es ist mütterlich. Wie können Frauen hören? Nicht umsonst wird in der Bibel immer wieder erzählt von Frauen, die hören können. Maria aber behielt alle diese Worte in ihrem Herzen, bewegte sie. Die Maria in Bethanien, die zuhörte. Eine rechte Mutter hört bei ihrem Sohn oder bei ihrer Tochter so an der Stimme heraus, dass was nicht stimmt, bevor sie das Problem rauslassen. Da sind wir Männer viel schwerer im Hören und Verstehen. Also ist eine dramatische Veränderung, das heißt, die Frauen müssen hinein, politische Verantwortung, wir brauchen mehr Frauen auf den Kanzeln. Und wo sie sind, erleben wir es bei jungen Ehepaaren, wo sich Pfarrerin und Pfarrer die Aufgabe teilen, dass in 98% der Fälle die Frau besser ankommt und eine ganz große Krise in der Ehe gibt, weil bei der Frau Pfarrer die Kirche doppelt so voll ist. Hier sind große Gaben, die bisher nicht entdeckt waren, in vielen Bereichen. Wenn oft der Herr und Frau Doktor zusammen Praxis haben, sagen viele Patienten, auch Männer, ich möchte lieber zur Frau Doktor. Ich verstehe nicht das. Also ich wollte das bloß andeuten, da ist eine ganz große Umwälzung da, gerade weil die Frauen so besondere Gaben haben und wir haben das sicher lange zurückgedrängt, jetzt wird das mit einem Mal entdeckt, viel stärker als in Afrika oder Asien, wo die Frau noch sehr zurückgehalten ist. Aber wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht überfordern. Eine andere dramatische Änderung, ich darf das, wenn Sie als Frauen aus dem ländlichen Raum beieinander sind, ja sagen, das bewegt unsere Landeskirche sehr. Was geschieht mit unserer Landwirtschaft? Früher gab es im Lesebuch eine Geschichte, wer den Bauern nicht ehrt, gell, der hat nicht so, wenn ein eigentlich begreift, was das Bodenständige für ein ganzes Volk bedeutet. Er hat überhaupt nichts begriffen. Früher kamen die württembergischen Pfarrer zu 40% aus den Pfarrhäusern und zu 40% aus der Landwirtschaft, aus Bauernhäusern und nur der Rest so ein bisschen Beamtensöhne. Das waren die Pfarrer, von denen die Leute mir sagen, wir brauchen wieder einen Pfarrer, der mit den Leuten schwätzen kann. Der uns versteht, der auf uns zugeht. Und wir haben heute sehr viele nette junge Pfarrerinnen und Pfarrer, die sind Kinder aus angestellten Familien, nicht gegen Angestellte. Die sind in Stuttgart-Freiberg oder irgendwo aufgewachsen und wissen gar nicht mehr, was ein Gespräch auf dem Bänkle vor dem Haus bedeutet oder über den Zaun weg. Da, nicht erst bei den Gewaltszenen vom Fernsehen fängt die Not an, sondern dass wir gar keine Zeit mehr haben fürs Gespräch miteinander. Weil wir vor der Glotze sitzen. Oh, vielen herzlichen Dank. Sehen Sie, das ist Fürsorge.
Fütterliche Fürsorge.
Und neulich hatten Sie in der Dorf, gar nicht weit weg von mir, gesagt, mir der Eindruck, unser netter junger Pfarrer, der geht schon aus dem Weg, wenn er uns von Ferne sieht. Weil es gar nicht gewöhnt ist. So wie man früher gesagt hat, so den Wäsche aufhängen, so sind er da. Gar nicht viel, aber dass man einander wahrnimmt bei dem, was der andere tut. Also auch die Abhängigkeit. Es gibt doch gar keinen Beruf, der so abhängig ist von der Witterung, vom Wetter, von Sonne, Regen, wie die Landwirtschaft. Und gut, ich habe es in Ulm erlebt, unser Mesner Scharf, der war Sattler gewesen. Und der Sattlerberuf ist ja einer, der ausgestorben ist. Außer mit dem neuen Pferd kommt es wieder, wieder ein bisschen, braucht man ein paar Sättel und Zaumzeug. Aber der ist eben zum Käsebauer gegangen. Die Landwirtschaft kann man nicht einfach bloß aufgeben. Das ist eine Scholle, die man überkommen hat. Ein Hof. Das schneidet ein. Mein Freund, der Herr Prälat Pilger, der in diesem Jahr in Ruhestand gegangen ist, kommt aus Sigmarswangen bei Haar. Der hat gesagt, angefangen hat Lumberei, als man Pferd abgeschafft hat und Traktor gekauft hat. Mit Tieren war man anders verbunden als mit einer Maschine. Also riesengroßer Umbruch für Frauen im ländlichen Bereich, aber es geht jetzt weiter. Ich möchte nicht den Abend verderben, aber wir müssen es mal klar machen, innerhalb der letzten 2 Jahre, der Daimler ist nicht mehr das, was er war. Und der Bosch. Hier, die Stuttgarter Bosch-Arbeiter von Feuerbach, wenn einer ihn kritisiert hat, hat er gesagt, halt, Herr Gosch, ich bin bei Bosch, gell? Also, Entschuldigung. Und heute sind IBM und Apple und was alles an Riesenweltfirmen ist, in Krisen geraten und Lufthansa dazu. Es gibt da überhaupt kein Industrieunternehmen mehr der ganzen Welt, das nicht im Wackeln ist. Wir haben erlebt, dass der Gigant UdSSR zerbrochen ist, zerbröselt. Wenn das einer vor 10 Jahren gesagt hätte, dann sagt, du spinnst, das gibt es gar nicht. Und damit die Idee des Sozialismus, man fragt ja, Russland ist auch noch bloß real existierender Sozialismus, immer noch besser werden, aber der war so faszinierend, dass die Mehrzahl der Länder in Afrika und Lateinamerika, auch in Asien, gesagt hat, das wäre die Lösung. Enteignung der Kapitalisten, Verstaatlichung der Betriebe, dass wir alle gleich arm sind oder gleich reich. Der Zerbruch der UdSSR hat, das weiß ich von meinen Reisen in Lateinamerika und besonders in Afrika, eine solche Resignation ausgelöst, für etwa für ein Tansania, ein schönes, eigentlich reiches Land. Die haben ganz auf den Sozialismus gesetzt und merken, dass die Umaha-Dörfer und alles nicht mehr funktioniert, es klappt nichts mehr. Es fragt jeder bloß nur, wo kriege ich für mich was raus? Ein ganz gewaltiger Egoismus ist da. Wer mit mir zur älteren Generation gehört, weiß, wie noch in der DDR und in Russland, in der DDR war der Held der Arbeit Hennecke, nicht? Hennecke, der hat Biebersöll gemacht und in Russland war es der Stachanow, alles fürs Volk. Hey, sagt er, ihm macht nichts extra. Gell? Quer durch die Welt. Wie die meisten Sachen reicht's. Ich guck selber, wo ich ein paar Überstunden mache, damit ich zu meinem Geld komme. Sozialismus ist zerbröselt, aber auch Kapitalismus, die freie Wirtschaft, ich habe ja vorher die Industriebetriebe genannt, die in die Krise geraten sind, ist denn unsere freie westliche Welt in der Lage, all die Probleme auch nur einigermaßen zu bewältigen, die allein, sagen wir es mal, im Osten auf uns zukommen. Wir werden nun nicht einmal fertig, Bundesrepublik, das zu finanzieren, was an Aufgaben aus der ehemaligen DDR zu uns kommt. Und dahinter kommt Tschechei und kommt Polen. Bloß ein Beispiel, ich war Ende Oktober in der Slowakei. Wir als württembergische Kirche haben zugeteilt bekommen, innerhalb der europäischen Verteilung, dass wir jetzt nicht mehr bloß um Thüringen uns annehmen sollen, sondern auch um die lutherische Kirche in der Slowakei. Eine aktive Kirche, die in 40 Jahren Sozialismus mutig bekannt hat und durchgehalten hat. Die sagen uns, bisher hat der Staat unsere Pfarrer in der Slowakei, in den evangelischen Gemeinden, etwa 400 Pfarrer, der Staat hat die finanziert. Allerdings zu so einem kleinen Gehalt, dass den jungen Leuten vergangen ist, Pfarrer zu werden. Da musste jeder noch einen anderen Beruf nebenher haben, für Banken oder sonst was machen. Aber ab dem 1. Januar sind auch diese Gehälter weggefallen. Das hängt damit zusammen, dass Tschechoslowakei aufgehört hat und der Staat arm ist. Die sagen, wir können nicht mehr. Und jetzt kommt die Slowakei und sagt, ihr zahlt uns die Pfarrgehälter und so viele Kirchen müssen renoviert werden und wir brauchen eine Jugendarbeit und der Staat gibt uns die Gymnasien zurück. Die slowakische Kirche hat vielleicht 40 Gymnasien gehabt zur Ausbildung der Evangelischen. Wir kriegen die Häuser wieder zurück, aber die sind alle runtergekommen. Baut ihr uns von Württemberg 40 Gymnasien wieder auf? In Bratislava ist das erste Gymnasium im Laufen, das sehr stark slowakisch-deutsch sein soll. Könnt ihr uns 20 Lehrer schicken, die ihr finanziert? Und wir sagen, Entschuldigung, wir fahren schon die Zahl unserer Vikare zurück von 120 auf 100 auf 80, weil wir kein Geld mehr haben. Wir als Reiche. Also ich will nur sagen, die Probleme, die hinter der DDR kommen, für unseren Staat und für unsere Kirche, sind gar nicht zu bewältigen. Manchmal zieht man einfach das Knie ein und sagt, ich weiß nicht, wie das wäre das so. Meine Kinder tut mir leid, die das mal alles auffangen müssen und die vielen Schulden abzahlen müssen, die wir gemacht haben. In einer Zeit, als deutsche Volk so reich war wie noch überhaupt die in der Geschichte, haben wir die größten Schulden gemacht. Natürlich immer schöne Gemeindehäuser und Kirche und Mehrzweckhallen und so Bäder. Aber wer soll das alles noch? Die Schulden zahlen, allein die Zinsen, die da anfallen. Vielleicht gibt es eine Währungsreform, aber da wollen wir uns auch nicht drauf freuen, da denkt auch niemand gern dran. Also, Riesenprobleme, wenn wir in die Welt hineinsehen. In der Kirche haben wir auch Probleme. Das lesen Sie jeden Tag in der Zeitung, nicht bloß wegen der Kirchensteuer. Das ist noch gar nicht so schlimm, da sind wir dankbar, wie viele Menschen, die vielleicht bloß am Heiligen Abend in die Kirche gehen, trotzdem Kirchensteuer zahlen. Zu einer Verbundenheit, das ist nicht selbstverständlich. Nein, Sie haben etwa gelesen, diese Lehrzuchtverfahren oder Lehrbeanstandungsverfahren von dieser Frau Voss, eine ehemalige Konzertsängerin, die zum Glauben gekommen ist, die hat bei vielen Versammlungen gesagt, die der Glaube an Jesus ihr wichtig ist, an Bibel. Und plötzlich hat sie noch ein bisschen Psychologie studiert und jetzt sagt sie also, diese Bibel ist ja bloß für Männer geschrieben und dieser Vatergott, den will ich nicht. Da musste mehr die Schwarzmondgöttin eine Rolle spielen. Und das Blut Jesu Christi, das, was soll mir das helfen, das eigentlich Lebenserhaltende ist, das Blut, das die Frau alle 4 Wochen vergießt. Und das wäre ja gar nicht schlimm, das darf sie vertreten, das kann sie schlecht Pfarrerin sein. Denn sie als Psychologin verdreht und Bücher schreibt. Aber sie möchte, sie war, hat zuerst gesagt, sie wolle aus der Kirche entlassen werden, aber jetzt kommt sie zurück, ich möchte Pfarrerin sein. Und da sagt sie, es geht nicht. Aber in der Öffentlichkeit, Sie lesen es in den Leserbriefen, hat es muss doch in der Kirche möglich sein. Warum nicht? Jetzt habt ihr keine Freiheit. Also, es wackelt unheimlich viel. Und es tut einem eigentlich jeder leid, der irgendwo in einer Verantwortung steht. Neulich hat mir die Frau eines Industriellen aus Ulm gesagt, es hat mich verletzt ins Tiefste, als der Pfarrer in der Kirche sagte, gib den Männern der Wirtschaft den Sinn für Verantwortung. Hat sie gesagt, mein Mann hat Verantwortung, aber er weiß doch gar nicht, was er machen soll. Woher soll die eine Lösung wissen? Bitten, Herr, hilf ihnen, dass sie irgendeine Lösung finden, stehen bei. Also riesengroße Probleme quer durch unsere Welt ist unheimlich viel ins Wackeln gekommen. Wir hätten uns doch nicht vorgestellt, dass mitten in Europa, in Jugoslawien gehört zu Mitteleuropa, das würde man ja nicht sagen, Osteuropa oder Südosteuropa, das ist Mitteleuropa, dass da Bürgerkriege kommen. Wir haben gemeint, das sind aber hinter uns. 1866 haben die Württemberger noch zusammen mit den Österreichern gekämpft. Da haben zwar die meisten bei Taucher Bischofsheim Rückenschüsse bekommen, weil sie schnell abgehauen sind. Ne? Die Württemberger waren klug, aber bis 1870 haben wir uns in Deutschland auch bekämpft, die einzelnen Stämme. Bayern gegen Preußen und. Und erst seitdem sind wir ein Reich und da unten plötzlich merkt man, wie alles zerbröselt. Wie Katholiken gegen Serbisch-Orthodoxe sind, mit einem fanatischen Hass, wie alte Rechnungen beglichen werden. Schluss des Krieges wurden 400 Priester erschlagen und Hunderttausende von den Katholiken durch die Orthodoxen, mit Christen, gar nicht durch Muslime. Wir machen uns keine Vorstellung, so wir haben immer gedacht, Tito und Jugoslawien, bei einer Reise nach Jugoslawien sind mir die Augen aufgegangen, habe ich gedacht, das weiß ich überhaupt nicht. Da gibt es eine sogenannte Donau-Kirchenkonferenz, wo alle Kirchen, die an der Donau gelagert sind, zusammengerufen werden, und bei Ulm an der Donau liegt, durfte ich auch hinfahren. Und da haben uns die Jugoslawen gesagt, es ist bei uns, gibt es die Muslime, es gibt die Serbisch-Orthodoxen, es gibt sehr viele Katholiken und es gibt eine kleine evangelische Minderheit. Aber wir haben ja 7 Sprachen, Slowenisch und Serbisch und Kroatisch und Köln. Und in jeder dieser Sprachen gibt es ein paar Lutheraner, 5000 Lutheraner, und es gibt Reformierte, und es gibt Methodisten, und es gibt Baptisten, und es gibt Pfingstler. Also 5 mal 7, 35, die paar tausend Evangelische durch 35 geteilt. Es ist völlig unvorstellbar, dass man sich das leisten kann. Und jeder Bischof über 2500 hat ein riesen Bischofskreuz, größer geht's kaum. Und jetzt ist ein Hass und ein Misstrauen. Die wollen uns ans Leder und die wollen uns die Stadt wegnehmen und die Brücke. Sie merken, wie ohnmächtig die UNO ist. Unsere Parteien kommen sich in die Haare, ob man eingreifen soll oder nicht, weil man ratlos ist. Man ist nicht mehr gewohnt, mit solchen Konflikten umzugehen. Also wir erleben es, ein Zerbröseln, was in Afrika schon längst da war. So ein Staat wie Nigeria, müssen wir mal auf der Karte angucken, eigentlich ein viereckiges Gebilde, künstlich von Kolonialmächten die Grenze gezogen. Engländer haben gesagt, für uns. Die Franzosen haben gesagt, Kamerun für uns. Das heißt, Deutsche wollten manchmal auch damit mischen. Aber in diesem Nigeria werden 60 Sprachen gesprochen, nicht bloß Dialekte. Es sind 60 Völker. Und wir haben das mitgekriegt, den Bürgerkrieg zwischen Biafra und der Zentralregierung, und haben gedacht, naja, jetzt ist das überwunden. Die kriegen überhaupt demokratisch keine vernünftige Regierung zusammen, weil das Misstrauen der einzelnen Völker und Nationengruppen so riesengroß ist, dass Jeder, der ein bisschen hineinschaut, sagt, es ist nicht mehr zu machen. Auf Sri Lanka. Die Stammeskämpfe. Also ein ganz großes Zerbröseln ist quer durch die Welt da. Die Landkarte wird alle paar Jahre anders. Uns Geschäft machen die Verlage, die Atlase herstellen oder Globus, weil es immer wieder anders wird, nicht? Und wir müssen immer wieder neu lernen, selbst wenn wir der Erdkunde aufgepasst haben, wo denn die einzelnen Länder sind. Dass, wenn der Egoismus groß wird, rette sich wer kann, auch ein Misstrauen aufkommt gegen Reingeschmeckte, ist auch klar. Die nehmen uns nur das Geschäft weg und die hocken da rein. Naja, wir haben es nach 1945 erlebt, wie schwer wir es den Neubürgern gemacht haben. Ich habe das im Dorf in der Schwäbischen Alb erlebt, da war ich evakuiert, als die ersten aus Schlesien und Generalgouvernement kamen, Familie zusammengepfercht in einem Dachzimmerle. Und da hieß im Dorf, wenn die abends ins Kino gingen, aha, das sind die Arme, ins Kino können sie gehen. Ja, das war der einzige Ausweg, wo wollten sie denn noch hingehen, wenn sie sich nicht permanent auf die Nerven gehen wollten. Mal sie ihnen schwer gemacht, den Neubürger. Und heute wissen wir doch, wir Eltern, was es für eine Bereicherung war, dass wir Schlesien und Ostpreußen, das hat unser Württemberg bereichert. Die sind jetzt integriert, die sind da und man hat früher in Württemberg und in Preußen gewusst, die Steiermärker und die Kärntner und die Salzburger, die vertrieben sind und die Hugenotten sind höchstens eine Bereicherung. Preußen ist Preußen geworden. Dadurch, dass plötzlich französische Namen da waren, Österreicher. Und wenn Sie genau nachgucken, bei uns Württemberger, die wir uns als Alteingesessene vorkommen. 1634 ist fast ganz Württemberg ausgelöscht worden. Das alte Herzogtum Württemberg hatte etwa 500.000 Einwohner bis zur Schlacht von Nördlingen. Und mit der Schlacht von Nördlingen sind fast alle Städte und Dörfer niedergebrannt worden, es kam die Pest, es wurden Menschen totgeschlagen, sind verhungert. Es gab im Jahr 1636 noch 90.000 statt 500.000. 410.000 sind innerhalb zwei Jahren umgekommen. Ganze Dörfer, Landstriche sind von der Landkarte verschwunden. Auf alte Karte steht ehemaliges Dorf sowieso oder ehemalige Burg. Und wenn damals nicht aus der Übervölkerung Schweiz, aus Österreich, aus den Bauernhöfen, wo sie 12 und 14 Kinder hatten, bloß einer konnte übernehmen, nicht Menschen gekommen wären, wäre Württemberg nie besiedelt worden. Sie können also fast drauf gehen, wenn Sie Schmied oder Müller oder Wagner heißen, diese Berufsbezeichnungen, sind Ihre Vorfahren wahrscheinlich aus der Schweiz gekommen, denn dort hat man gesagt, das ist der Erich so, der Sohn von Erich und so weiter, und erst bei uns hat man gesagt, er braucht einen Namen, hat er den Berufsnamen genommen für die Familie. Also, wir sind ein durcheinander gewürfelte Menschheit, ist oft hochinteressant, eine Bereicherung. Und ich habe es in Amerika erlebt, da ist doch selbstverständlich der Tankstellenpächter, der heißt Papadopoulos oder wie, und selbstverständlich längst Amerikaner, der gehört dazu. Und warum sollte das bei uns nicht auch eine Bereicherung sein? Weil es das Fragen gibt, müsste man es da nicht so machen wie in Amerika, dass über einer aus dem Anfangsbetrag sagt, na guck, ob du rausgehst oder Beruf kriegst, und so billigem Geld schaffst. Aber da sind wir jetzt Gewerkschaften dagegen, nicht? Aber an sich, dass der gleich Sozialhilfe in dieser Menge kriegt, das können wir doch gar nicht schaffen. Also das sind x Fragen dabei, die ich heute Abend nicht lösen will. Ich wollte bloß sagen, wir sind ja innerhalb kürzester Zeit vor Fragen gestellt. Und jetzt hören Sie im Fernsehen, Polen sagt, Tschechei, werdet ihr selber fertig. Selbst mit den Ausländern, die über uns eingereist sind. Was sollen wir machen, wenn wir je überlegen würden, einen Ausländer abzuschieben, dann steht bestimmt eine ganze Kirchengemeinde auf und Pfarrer und sagt, das dürft ihr nicht, der muss da. Also Riesenprobleme, die wir uns auch gegenseitig machen. Jetzt möchte ich aber noch bald Schluss machen. mit den Problemen, sonst könnt ihr euch nachts nicht mehr schlafen, aber es ist wirklich so, dass einen den Schlaf rauben kann. Und verständlich, dass Leute sagen, auf der einen Seite, jetzt leben wir einfach. Lasst uns essen und trinken, nach uns die Sintflut. Verständlich aber auch, dass Menschen sagen, es muss doch noch was anderes gehen. Ein Hunger nach Religiosität da, wie wir es uns auch vor 10 Jahren nicht hätten träumen lassen. Wir haben gedacht, das hört langsam auf. Gut, die Kirche, über die schimpft man, aber gestern Abend, der Gotthilf Fischer, gell, der sagt mit der Kirche nichts, aber Gott, ja, ich möchte mit Gott verbunden sein. Gott hat geholfen bei meiner Geburt und ich möchte religiöse Musik machen. Wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen, dass so ein Mann das im Fernsehen so offen sagt. Es ist heute in, wie man so sagt, dass man wieder religiös ist, dass man einen Glauben hat. Es hat sich schon länger Zeit angekündigt, etwa in den Buchhandlungen, nach der großen Welle etwa der Kochbücher, Koch, Italienisch, Koch, Spanisch und alles Mögliche, und nach den Reisebüchern ist plötzlich eine ganz religiöse Welle gekommen mit Okkultismus und New Age und all diesen Dingen. Was die Hälfte aller Bahnhofsbuchhandlungen, da können Sie ja immer am ehesten sehen, was gerade dran ist, ist mit solchen religiösen Büchern bis hin zum Okkultismus und all diesen Dingen gefüllt. Das hängt ein wenig auch mit der Stimmungslage zusammen. Wir waren ja sonst kühle Leute, jedenfalls haben wir es uns vorgemacht. Heute spielen bei uns ganz große Rolle Farben, Musik, Gerüche. Ja, bei den Farben, die Werbung sagt, also mit dem Blau kann ich keine Wahl gewinnen, wenn du das auf dein Parteiplakat machst. Sie muss ein leichtes Blau sein, ein scharfes Rot. Was Farben eine Rolle spielen, Werbestrategen sagen, was Farbe wichtig ist. Sagst du mal, Frau, ich meine, mit der Krawatte kannst du nicht aufzeigen. Gell? Ja, heute ist mir egal. Da war es wichtig, ob sie verdruckt waren, nicht, aber heute ist die Farbe wichtig. Gerüche, Stimmung. Und wir verstehen das in Stuttgart. Im Hotel International ist ein Gottesdienst, wo fast immer 3000 Leute sind. Freude, Herzlichkeit, Gesungen, einander die Hand geben. Und wenn ich im Ulmer Münstersaal gebe, dann kommen hinterher bestimmt 3, die sagen, wenn es das nur mehr macht, komme ich nicht. In der Kirche muss alles bleiben, wie es ist. Nichts anderes mehr. Und wenn ich mal sage, zwischen dem ersten und zweiten Teil der Predigt, jetzt singen wir miteinander einen Vers oder einen Kern, ah, oh, nein, lassen Sie, wie es ist. 4-mal. Also, es gibt beharrende Elemente, auf der anderen Seite wissen wir, dass es sehr vielen Leuten freuen würde. Gestern war ich bei einer großen Jubiläumsversammlung, 25 Jahre Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Mission in Siegen. Das war ein 2-stündiges Programm mit einem tollen Hornquintett und dann hatten 40 Missionarskinder gesungen. Alles kurz, bloß 1,5 Minuten, zack, 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 wie aus dem Fernsehen. Etwas zu sehen da gewesen. Einmarsch mit Fahnen zur Musik und jetzt stehen wir auf und singen. Das ist heute wichtig. Spontanität, Bewegung. Im Fernsehen kommt noch von dem Trockeneis der Schaum da unter, der Rauch. Muss immer was los sein. Bewegung. Da denken Sie, wenn man in der Kirche aufhört, wenn es von der Kanzel runterkommt. Also, ein wenig ist das in der Zeit, wenn die Stimmung, zu mir hat vor kurzem meine Frau gesagt, in ihrer Stimme ist zu viel Stahl, sie müssen mehr moderat sprechen. Deshalb gibt es heute die Gruppendynamik, dass man so spricht, dass man gar keine Stimmung mehr dazu, dass das sehr angenehm ist. Ich bin ja bei einer anderen Zeit aufgewachsen. Also, aber das Religiöse spielt eine große Rolle. Wir haben ja die ganzen asiatischen Religionen zu uns bekommen, Meditationen, Islam wird immer stärker, nicht bloß in Pforzheim die Moschee. Wir haben uns dann zu gewöhnen, dass Islam eine anerkannte Religion bei uns ist. Und wenn dann immer wieder Leute kommen und sagen, die Kirche muss doch protestieren, dass eine Moschee gebaut wird, na, bei uns gibt es Religionsfreiheit. Und ich muss wissen, wohin ich gehöre. Aber ich kann dir das nicht verbieten. Ich kann nicht verbieten, dass Zeugen Jehovas einen Tempel bauen. Wer bin ich als Kirche, der es verbietet? Ich habe doch kein Monopol. Aber hoffentlich laufen nicht zu viele Leute, sage ich als Frau. Aber ich kann es nicht verbieten. Also Islam ist eine Macht und wir fragen, was soll es und wie ist das? Plötzlich hat man muslimische Schwiegertochter oder Schwiegersohn. Wie geht es zusammen? Die Religionen sind zu uns hereingeströmt, was früher ganz fremd war, was man kaum mehr in der Geografie behandelt hat, im Religionsbericht gleich gar nicht. Hinduismus, Buddhismus, Islam, Naturreligionen sind heute überaus mächtig geworden. In Ghana, im Parlament, zur Parlamentseröffnung, gibt es eine Libation, dass den Naturgöttern eine Schale mit reinem Wasser ausgegossen wird. Also auch die alten Naturreligionen sind wieder im Erwachen. Und da ist die Frage, was habt ihr denn als Christentum zu bieten? Was sagt ihr zum Islam? Ich möchte gar nicht so viel über die anderen Religionen sagen, weil da immer die Gefahr hereinkommt, dass man etwas falsch darstellt. Aber es lässt uns neu fragen, was haben wir denn eigentlich, jetzt nicht am Christentum, da ist viel menschlich, an der Kirche erst recht. Und glauben Sie mir, wenn man in der Kirchenleitung ist, merkt man, wie es menschelt in der Kirche. Wie viele Probleme da sind. Aber es geht uns im Christentum, deshalb haben wir das Wort Christentum in erster Linie um Christus. Und ich habe einmal bei einem amerikanischen Freund gelernt, der bei einer großen Kirchenversammlung in New Delhi gesagt hat, bei uns Christen muss eigentlich immer so sein, dass den anderen Leuten wohl bei uns ist, aber wenn es bei ihnen, wenn es wohl ist, muss man sagen, schaut nicht auf uns, schaut auf ihn, der ist wichtig, nicht wir. Es gibt auch feine Muslime und es gibt feine Hindus, gell? Wichtig ist er. Und deshalb wollte ich einfach ein paar Dinge herausstellen, die mir wichtig sind an Jesus, und da möchte ich nicht einfach ihn etwas aufschwatzen oder indoktrinieren, sondern Jesus hat, als er vor dem Pilatus stand, der ist ja sogar, hat die Ehre bekommen, ins Glaubensbekenntnis aufzurücken, gekreuzigt unter Pontius Pilatus. Als da vor Pilatus stand, hat Pilatus gesagt, du bist doch kein König, komm, selbst du bist ein armer Mensch, selbstverständlicher Mensch. Ich bin ein König. Ich bin dazu in die Welt gekommen, die kürzeste Weihnachtsgeschichte, ich bin dazu geboren, in die Welt gekommen, dass Wahrheit laufe. Bring Gottes Wahrheit in diese Welt, in der so viele Gottsucher da sind, bring sie euch von Gott. Und wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und damit hat Jesus uns überlassen, dass wir prüfen, ist denn das die Wahrheit oder nicht? Wer ehrlich ist, merkt es, ob sich oder nicht. Jesus hat es nie aufgeschwatzt. Darauf vertraut, dass das Wahrheit ist und als Wahrheit verstanden wird. Ich möchte bloß ein paar Dinge anreißen. Wann machen wir? Soll ich Schluss machen? Noch für eine Stunde? Also in allen Ideologien meinen wir diese Weltanschauung, die nicht unbedingt religiös sind, aber was ist nicht religiös, auch Hitler sein Narzissmus, der germanische Mensch und Blut im Boden war ja durch und durch religiös, nicht? Sozialismus war religiös, sagen uns jetzt die Freunde der DDR, wir haben es gar nicht begriffen, dass das eine Götzenverehrung bei uns. Aber in allen Ideologien ist die Vorstellung, wir Menschen können uns zu höherem Zweck erheben. So wie der Hennecke oder Stachanow, wir können unseren Egoismus zurücklassen, wenn wir nur wollen. Nicht? Und wir können uns durch Meditation, durch Gebete, durch Lieder, durch Opfer zur letzten Wahrheit, zum Göttlichen, zu Buddha, Vishnu erheben. Der Jesus hat ja gern Geschichten erzählt und hat gesagt, Bistum im Himmelreich ist eigentlich so wie Gott. Wie bei einem Vater, der hat zwei Söhne gehabt. Und der Jüngere hat gesagt, gib mir, her damit, ich kann nicht mehr warten, bis du abkratzt, ich möchte jetzt schon das Erbe haben. Und er gab es ihm. Und er ging weg und brachte es durch, mit Prassen hat es früher geheißen. Ausgelöst. Ist das die Wahrheit über mich? Dass ich am liebsten sage, Herr, lieber Gott, gib mir Gesundheit, gib mir Zeit, lass mich alt werden. Gib mir Glück in die Familie, aber wie ich es dann verwende, sage ich, Herr. Oder bin ich einer, der sagt, lieber Gott, ich will dir bringen, meine Opfer, meine Anerkennung, meine Wahrheit. Wie viel bei meinen Gebeten ist, lieber Gott, gib mir, nicht? Ich brauche es. Also ich erkenne immer wieder für mich, was ist da Wahrheit, gib mir. Und der Vater gibt es und lässt auch den Sohn laufen. Er hat bloß eine Sehnsucht, ob er nicht doch wieder heimkommt. Und als der Sohn kommt, liefer ihm entgegen. Ganz umgekehrte Bewegung. Nicht wir geben Gott, sondern er gibt uns. Nicht wir laufen zu Gott, sondern er läuft uns entgegen. Ist das die Wahrheit? Wir werden uns fragen müssen. Zweiter Bereich. In allen menschlichen Vorstellungen, damit auch in Ideologien und erst recht in Religionen, ist die Vorstellung, wir sind keine Engel, keiner von uns, aber eigentlich ganz tief innen drin bin in der Welt. Ach, wie oft habe ich es erlebt im Schuldienst, wenn man so im Gespräch mit Eltern war, mit etwa schwierigen Kindern, dass noch die Eltern gesagt haben, ja, ja, ich weiß, aber eigentlich ist sie ganz liebes Mädchen, ganz tief in den Kindern. War eine Zeit lang Seelsorger in der Untersuchungshaftanstalt in Ulm, als junger Pfarrer. Wenn da Eltern kamen oder Ehefrauen, im Gefängnis sitzen ja meist Männer nicht. Und Frauen sind mehr in der Kirche. Das ist ein großer Unterschied. Wie dann Ehefrauen sagten, er hat mich wüst behandelt, aber wissen Sie, wenn er seinen guten Tag hat, ist das der netteste Kerl. Das ist auch ganz tief innen drin. Ist doch ein guter Kerl. Und Jesus hat mal das Wort gesagt, aus dem Herzen des Menschen kommen arge Gedanken. Mord, Ehebruch, Hurerei, Falschzeugnis, Lästerung. Klingt ein bisschen hart. Aber es gibt so ein paar andere Geschichten in der Bibel, wo die Männer gekommen sind und haben die Frau vor Jesus geschmissen, auf frischer Tat im Ehebruch ertappt. Können Sie bühnenreife Szenen. Ne? Jetzt Jesus, im Gesetz Mose heißt, die darf man steinigen. Jesus sagt, ja, ja, es steht im Gesetz Moses, und wer von euch ohne Sünde ist, darf den ersten Stein werfen. Und er bückte sich nieder und schrieb in den Staub. Viele Ausleger haben sich überlegt, was er wohl geschrieben hatte. Vielleicht gar nichts, sondern wie wir manchmal im Urlaub auch im Sand was schreiben. Er wollte sie nicht ansehen. Und als er wieder aufgeblickt hat, waren sie weg. In ihrem Gewissen überführt. Da hat keiner gesagt, na ja, gut, ich bin kein Engel, aber eigentlich bin ich schon ein Engel. Wer ohne Sünde ist, der darf den ersten Stein machen. Oder beim letzten Mal Jesus mit seinen Jüngern, Jesus soll über den Tisch weg, sagt, übrigens, einer von euch wird mich ans Messer liefern. Da heißt nicht, oder Petrus sagt, du sicher Johannes, auf den kannst du nie verlassen. Und Andreas sagte, oh, das ist sicher der Thomas, das ist immer ein Zweifel. Sondern sie fingen alle an zu fragen. Herr, bin ich's. Weil jeder für möglich hielt, ich habe jetzt Jesus lieb, aber eine halbe Stunde ist etwas. Ja. Ich bin ja bestimmt glücklich verheiratet. Aber selbst wenn wir das schönste Familienessen haben, wissen wir nicht, ob nach einer halben Stunde nicht bloß der Haussägen schief hängt, sondern ob er achtmal rotiert hat, bevor er schief hängen geblieben ist. Gell? Eine Explosion kommt. Selbst wenn man es lieb hat. Und da ist wichtig, dass einer zum anderen sagt, komm, wir werden dumm, wenn wir auseinander dienen. Aber wir müssen es irgendwo überwinden. Aber wir merken, was aus uns aufbrechen kann. An Verletztheit, an Zorn, an Ungeduld. Heute sind unsere Häuser belastet. Weil jeder einen Beruf hat, wo man draußen freundlich sein muss. Ob in der Sparkasse oder bei der Straßenbahnschaft oder als Pfarrer. Und ihr habt bloß eine Galle. Und wenn ihr heimkommt, sind plötzlich alle Probleme da, von der Klassenarbeiter, Kinder bis die Zettel, wo meine Frau in Liebe aufgeschrieben hat, wer alles angerufen hat, und sagt, müssen denn die alle auch gut machen? Irgendwo geht uns die Geduld aus. Also, Jesus sagt, dann steigt bei euch ein Zunder im Herz, voll Gift und Galle. Das ist ganz innen drin, seid ihr nicht lieb, sondern das ist im Keller eurer Seele, ist irgendwo, da bellen die Hunde, nicht? Ist das die Wahrheit? In allen Religionen, Ideologien ist wichtig, was wir tun. Nationalsozialismus war toll, tolle Idee. Wird heute viel zu negativ dargestellt, denn wir halt begreifen die jungen Leute nicht. Ich weiß noch, wie mein Studienrat in der Schule gesagt hat, endlich steht der deutsche Professor neben dem Hilfsarbeiter im gleichen Arbeitsdienst. Es gibt keine Klassenunterschiede. Und wir schaffen gemeinsam für Deutschlands Größe. Das war Ideologie, nicht? Miteinander, Hand anlegen. Wir können was tun für die Heilung der Gesellschaft. Wir können was tun, dass die Armen nicht mehr arm bleiben. Wir können etwas tun, wir können Tempel bauen, was sie da quer durch die Welten, in aller Religionen, für wunderbare Götterstätten gebaut worden. Was haben Menschen geopfert, schon im alten Mexiko, Edelstein, für Gott, wir wollen was tun. Und Jesus sagt uns, ich möchte für euch was tun. Den Zehnten geben kann für dich, für gute Zwecke, und Nächsten lieben will. Dass ich rein geblieben bin in meinem Leben. Und daneben dieser Kollaborateur mit den Römern, dieser Stasi-Mitarbeiter, wie wir heute sagen, du hast gesagt, oh Gott, was ich alles falsch gedacht habe. Herr, sei mir Sünde gnädig. Und Jesus hat gesagt, an dem ist Gott interessiert. Gott möchte bei uns etwas machen. Nicht bloß die letzten 10% Segen geben, damit es vor uns läuft. Das stellt uns so vor, Herr, segne mich. Ja. Ihr gedacht, es böse zu machen, aber Gott gedacht, es gut zu machen. Befiehl dem Herrn deine Wege, nur wohl ihn, er wird es wohl machen. Die Bibel ist voll von dem, was Gott machen will. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Er hat mich stark gemacht. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Achten Sie mal besser, das Wörtlein macht. Gott ist der Schöpfer, der will was in unserem Leben tun. Nicht bloß ab und zu, wenn ich gerade in Not gerate, da will er auch helfen, natürlich, nicht bloß, aber nicht bloß das. Und im Ulmer Münster, als das fertig gebaut war, äußerlich, ging man dran, Innere zu schmücken, zur Ehre Gottes, und konnte es gar nicht anders, als dass man in Fenstern, in Steinfiguren, in Statuen aus Stein gehauen, Menschen dargestellt hat, Propheten und Sibyllen und Sarah und Rahel und Philippus und Luther und Franke und Johann Sebastian Bach, weil das, was Gott machen kann, am ehesten an Menschen deutlich wird. Gott will sich verherrlichen, was er kann, an Menschen zeigen. Ist das die Wahrheit? Dass ich viel, viel mehr eigentlich von Gott an seinem Machen erwarten sollte, dass das der Glaube ist. Letzter Bereich, der mir wichtig ist, in allen Religionen ist ganz arg wichtig, dass Gleiches zu Gleichem kommt. Wir als edle Menschen, als reine Menschen, zu dem edlen, reinen Gott, dem Grab des Kaisers Ashoka, außerhalb von Benares, ein wunderbares wunderbarer Tempel im Grunde genommen. Oben ist der Saal Bovaak, auf dem der Edelstein Kohinoor lag, den dann die Engländer als Beute mitgenommen haben, Kolonialmacht. Und um diesen Sarkophag aus weißem Marmor sind die 99 Namen Allahs eingemeißelt. Sie sagen, auch im Sterben möchte ich umgeben sein von Allah. Und so ist die Vorstellung, wie mit einer, der sich zu Gott erhoben hat. Der Edle soll zum edlen Gott kommen, umgeben sein von ihm, der Reine, der Tätige, zum tätigen Gott, der nach Weisheit dürstende zum weisen Gott. Und allein bei Jesus Christus ist, ich bin gekommen, Sünder zu rufen. Also die Leute gesagt haben, du kannst nicht zu dem Leben gehen. Zachäus, Entschuldigung. Das wäre wie, in Ulm weiß nicht so, aber in Schondorf haben wir so eine Gaststätte gehabt, wo die Dealer waren, die so ihre Drogen verhökert haben. Jetzt, wenn der Jesus nach Schondorf gekommen wäre und in diese Kaschemme gegangen wäre und mit diesen Leuten seinen Sprudel getrunken hätte, mit denen gesprochen hätte, hätte mir als Pfarrer von Schondorf gesagt, Herr Jesus, das wäre auch nicht gerade nötig gewesen. Und so war es damals, als Jesus das Haus des Levi und der Dirne ging, des Zachäus. Warum macht das euer Meister? So haben sie die Jünger gefragt. Da hat Jesus gesagt, Gesunde brauchen keinen Arzt, aber Kranke, da bin ich da. Es ist sogar so, dass, ich spiele jetzt auch nicht mehr Eisenbahn. Die große Erfindung von Märklin war ja, dass dass man wunderbar rangieren kann. Weil im Grunde genommen die Kupplungen nach einem ganz einfachen System schafft nicht so wie bei der Bahn, wo man also nur drehen muss und so weiter. So, da fährt man mit einem Wagen langsam hin und dann rastet das Eis so eigentlich mit so einem Verschluss, wo das Positive am Negativen hält. Und das hält, dann kommt der Zug wieder anfahren, dann geht's los. Das ist im Grunde genommen. Ich möchte doch einhaken bei dem, wo bei euch Defizite sind. Wo ihr merkt, dass euch der Gaul durchgeht. Wo ihr merkt, dass ihr euch jede Telefonnummer merken könnt, jeden schwierigen Namen, aber wenn ich ein Bibelwort lese, im Losungsbüchle, möchte man merken. Und Mittag sage ich zu meiner Frau, was war heute Morgen eigentlich ein Losungsbüchle? Da ist irgendwas mit Gott denn vorkommen, aber weg. Ja, weil in meinem Herzen ist so viel Widerstreben gegen das Göttliche, die meine Seite. Prälat und Pfarrer. Nein, da möchte er einhaken, wo bei uns die religiöse Ader gar nicht so ausgeprägt ist, wo Schuld da ist. Wie geht es Ihnen bei Beerdigungen? Eine Todesanzeige kommt. Denkt man doch selten, ach, der hat eigentlich froh sein können, was ich dem in seinem Leben erwiesen habe. Sondern denkt immer, oh, der hätte noch Zug machen wollen. Oder hätte doch den Brief noch geschrieben. Oder hätte die dumme Geschichte doch ins Reine gebracht. Je älter ich werde, merke ich, wie viele Gebiete meines Lebens noch unbereinigt sind, wie viel daneben gegangen ist. Ich sage Jesus, dafür bin ich da für Leute mit Schuld, dafür bin ich sogar gestorben zur Vergebung der Schuld. In allen Religionen, aber damit will ich Schluss machen, ist ja in Ideologien, braucht es ja Opfer. Schon, wenn ein Fußballverein plötzlich vom Platz 5 auf Platz 12 runtergeht, braucht es ein Opfer, wird der Trainer in die Wüste geschickt. Das ist immer der Erste, den es packt. Ne? Aber dann ist alles wieder gut. Ne? Und in Rumänien war es ganz schnell Ruhe, wo der Ceausescu und seine Frau, das ist ja so, jetzt, hör mal ein, nicht? Und bei uns dann, eigentlich der Honig, der hätte doch draufkommen sollen, dass wir den einfach wegfliegen, das geht eigentlich nicht. In unserer Welt gehört es dazu, dass wir Opfer haben. Gut, dass man die Kappe mal packt hat. Gell? Als erstes mal, das hört man auf. Und wenn man alle anderen Dopingfälle nimmt, aber einer aber mal packt. Es rast der See, hat Schiller gesagt, und will sein Opfer haben. Wir wollen Opfer, Sühne. Wenn irgendwas daneben gegangen ist, ein paar sollen dann glauben müssen. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse und gebe mein Leben zu einer Erlösung für viele. Nicht ihr sollt büßen, nicht alles für ich. Nicht, weil es Gott braucht. Gott braucht kein Opfer. Aber damit ihr wisst, ist was getan für euch. Gerade wenn einiges daneben gelaufen ist. Ein paar Dinge aus dem großen Bereich, wo Ideologien, Religionen und das Christentum, weil Christus anders ist. Christentum hat sehr viel Religiosität. Die armselig ist als andere Religionen. Ich habe es heute gedacht, als ich durch die Hirschstraße ging in Ulm, da saßen wieder zwei und haben gebettelt. Ich habe mich gewundert, die Mütze war nicht artvoll. Die wäre in Neu-Delhi oder Benares voller. Hindus und Muslime wissen etwas von Nächstenliebe. Ja, ganz große Selbstlosigkeit. Also Christentum hat große Fragen. Viele Fehlentscheidungen wurden getroffen. Und in 20 Jahren, 30 Jahren wird man da erst sagen, was habt ihr falsch gemacht? Weil wir denken etwa, wir geben viel für Entwicklungshilfe als Kirche. Wenn einmal die Völker Asiens und Afrikas die Rechnung aufmachen und sagen, ihr habt uns Krankenhäuser gebaut, mit denen wir überfordert waren, die wir nie selber führen konnten. Ihr habt uns Lehrlingswerkstätten gebaut und uns in Berufe eingeführt, wo ein paar trainiert wurden, die nachher wieder als Ausbeuter ein paar andere unterjocht haben. Verstehen Sie? Wir denken immer, wir tun was Gutes. Aber es kann ja mal die Rechnung gegen uns aufgemacht werden. Wenn mal gesagt wird, in einer Zeit, wo ihr so reich wart, habt ihr 2% oder 3%, wenn es hochkommt, abgegeben für die hungernden Völker. Und das sind bei uns Milliardenbeträge, nicht? Aber das Christentum macht viel falsch. Und man kann bloß Gott bitten, bewahre uns vor den dummsten Fehlern. Ich bin doch als Pfarrer darauf angewiesen, sehr viele Dinge, dass Gott mich führt. Kann doch jedes Wort, das ich sage, falsch sein. Es kann sein, wenn ich zu einem Kranken sage, ach, die werden sehen, es wird schon wieder anders, dass er sagt, der hat leicht Schwätze. Sage ich es aber nicht, sagt er, der hat überhaupt kein Mitgefühl. Schon bei jedem Satz ist schwierig. Wenn ich in ein Haus gehe und suche, zu denen geht er natürlich, aber zu uns nicht. Ich sage, lieber Gott, führe mich. Schaff du vor mir her und hinter mir her, sonst bin ich verloren. Du musst machen. Ich bin darauf angewiesen, das Christentum macht sehr viel. Aber Christus, da bin ich froh, dass es den gibt für mich. Und meine, wir sollten mit einer ganz großen Freude, gar nicht selbstbewusst sein, wir weisen ja auf ihn hin, auch in der Welt der Religionen das weitersagen, dass er anders ist und wer aus der Wahrheit ist, der freut sich dann, dass es diesen Jesus gibt. Ich glaube, dass nicht das Christentum die Lösung bringt, aber das wahr wird, was einmal Jesus gesagt hat, in jenem Tag werden aus allen Nationen und Völkern die Menschen sagen, wir loben dich, dass du der letzte Herr der Welt bist, auf den Tag gehen wir zu. Aber jetzt habe ich zu danken, dass ich so lange zugehört habe. Und es wäre schön, wenn wir ein bisschen ins Gespräch kommen, wo Sie anderer Meinung sind oder wo Sie Fragen haben oder wo Sie was unterstützen wollen, wenn wir einfach miteinander ein bisschen ins Gespräch kommen könnten. Frau Putti, weiß nicht, wie das machen soll. Soll ich nachsitzen dazu? Also,
Sie sind so schlecht da, wenn ich das
doch, so nicht. Doch, kann ich mich hinterher
ausmischen. Sehr ekelig, den Tisch da schon.
Nein, das ist wunderbar. Das ist, nach vorne und hinten kann ich umfallen.
Wie machen wir es, wenn wir 2 Minuten schwätzen untereinander und das auch drin erkennen und dann fangen wir an, soll ich Ihnen was besser zu lassen?
Genau so richtig, genau so richtig. Ich darf nur noch mal das Wechsel sehen. Meine Damen, wo wollen wir einsteigen? Bei diesem Zipfel fangen wir an. Ja. Es ist meist dann bei uns der Augenblick der großen Meditation.
Was sagst du? Wo zeigen Sie nach, wenn Sie sagen, auf ihn kommt es, also Sie haben vorher mit dem Finger so rechts aufgestreckt. Frau Zweigert, seht auch nach, wenn Sie sagen, auf ihn, nur auf ihn kommt es an. Jetzt Jesus 9.
Schaut auf ihn.
Ja, das Aufzeugen, was bitte, ich weiß das von früher, das, aber gut, aber warum zeigt man eigentlich von sich weg oder von...
Alles Gute kommt von oben.
Ja, aber was für ein oben meint man?
Ja. Irgendwo muss man sich einigen, wenn man den meint, meint man andere.
Ja, also doch die bildhafte Darstellung.
Bitte?
Doch die bildhafte Darstellung.
Ja, ja.
Ne. Gut, oben gut, unten schlecht.
Ja, immer. Bildhaft, wir denken bildhafter, als man denkt. Ja.
Das kommt doch wahr.
Ja, ja. Das sind so Dinge, auf die man sich doch geeinigt hat. Ja, ja, dann ist man froh, wenn einer schließlich strickt und sagt, ja bitte, dann sagt man, könnte nicht das Referat schriftlich haben. Ja, wo soll man einsteigen? Bei welcher Frage, Problem? Sie können auch was anderes, wenn Sie irgendwas an der eine offene Flanke gezeigt und sagt, beim Christentum, bei der Kirche gibt es manche Probleme, wenn es da was am Herzen ist, jetzt sind Sie mal einen Kirchenfürsten vor der Lafette. Wenn Sie da ein Problem bewegt, was Sie gern angesprochen hätten.
Mir kommt es immer zum Bewusstsein, oder ich sage, das bleibt mir die Frage, wenn es immer heißt, wie Sie vorhin ja gesagt haben, jetzt auch von der Kirche in Not in Slowakei und so, was könnte mir da noch mehr bringen oder machen oder da oder zu was Sie mir verpflichtet oder irgendwie. Das geht mir immer nie hinein, wenn es immer heißt, noch mehr und man weiß nicht was und hinterher heißt dann wieder, da ist das Geld verschoben und da ist es weg und das gibt auch unter der Leiter sehr große Unsicherheit.
Ja, einmal ist auch so, wenn man das immer das schlechte Gewissen macht, da sind wir ja in der Kirche auch Spezialisten, den Leuten schlechtes Gewissen zu machen, dass man sagt, und da ist eine Not und da sollte es nur helfen. Und wenn man dann konkret fragt, was könnte man denn, da heißt es, gäbe Geld. Und genau das ist ja heute die Frage, ob wir, wenn wir in große Töpfe etwas hineingeben, ob das die Hilfe ist. Einmal, ob es ankommt von der großen Afrika-Hilfe des Fernsehens, liegen immer noch Millionen auf dem Konto, weil es ganz schwierig ist, die abfließen zu lassen. Die deutsche Bundesregierung seit über 20 Jahren gibt den größten Teil der Entwicklungshilfe über die Kirchen. Da kriegen die Kirchen einen Großteil, weil sie sagen, ihr habt Partner in Asien, Afrika, Lateinamerika, dort sind Gemeinden, wenn wir es weggeben, dann kauft sich, früher hat man gesagt, der Schar, goldene Betten oder Badwein oder sowas, aber ihr habt Gemeinden, wo es wirklich vielleicht ein richtiges Ziel hinkommt. Und so würde ich meinen, wäre heute ganz arg wichtig, diese direkte Verbindung, wo man wirklich weiß, ich war beim Jugendwerk, haben wir Bruderschaftshelfer aufgeschickt, da ist der Fritz Mast, der Egon Slobianka und der sitzt in Kaduna und tut dort das, der gibt da wieder Bericht. Es muss heute auch diese persönlichen Partnerschaften sind sehr wichtig, aber ich denke immer, man sollte, jetzt muss ich andersrum anfangen, als ich da in der Slowakei war, habe ich gesagt, es wäre uns wichtig, jetzt können wir wieder freie Jugendarbeit machen, das war uns 40 Jahre verboten. Wir konnten als junge Leute bloß zusammenkommen, entweder zum Essen, es gab Essenseinladungen, aber unsere Wohnungen sind beengt gewesen, 20 Leute zusammen, oder man hat miteinander ausgemacht, wir treffen uns zu einer Wanderung. Das war die einzige Möglichkeit, dass Christen sozusagen als evangelische Jugendarbeit zusammenkommen sind. Und jetzt können wir wieder Kreise sammeln. Jetzt schicken Sie uns doch aus Württemberg einen erfahrenen Menschen der Jugendarbeit, der uns eine Schulung macht für Mitarbeiter, 28. Juli bis 10. August. Was denken Sie, was ich rumgefragt habe? Da sind wir auf Freizeit, da haben wir selber, da können wir nicht. Nicht einer Ich gehe jetzt selber gern hin. Ich habe das Ding, ich sei ein bisschen alt für die Arbeit. Gut, ich war 10 Jahre in der Jugendarbeit selber tätig als Hauptamtlicher. Ich freue mich, dass ich hin kann. Aber wenn es um ganz konkrete Dinge geht, hört es ganz schnell auf. Da hätte jeder gerne 100 Mark, aber ich könnte Arbeit machen. Aber deshalb habe ich mich so gefreut, bei unserer Partnerschaft mit Thüringen hat Geld verhältnismäßig weniger eine Rolle gespielt. Aber dass der Posaunenkorn übergefahren ist, wenn die festgehabt sind. Oder dass ein Volkswagen-Busle von Gemeindegliedern über ist und die Gemeinde räumt neu gestrichen hat. Das war persönliche Beziehung. Das ist immer, wenn das möglich ist, ganz, ganz arg wichtig. Und das wird auch weltweit wichtig werden, wenn in Jugoslawien sich wieder einiges beruhigt hat, dass man sich überlegt, welche Jugendgruppe geht zu einem Aufbaulager, wohin. Da müssen wir fantasiereicher sein. Diese persönlichen Kontakte haben uns in der Nachkriegszeit sehr viel bedeutet, als Amerikaner zu uns gekommen sind, die Anfang der evangelischen Jugendarbeit, der Barry und so weiter, die haben uns da geholfen, einfach Ermutigung gegeben. Und ich würde einfach sagen, solange nicht so etwas angeboten werden kann, sollten wir uns auch kein zu groß schlechtes Gewissen machen. Auf der anderen Seite braucht man auch solche Aktionen wie Brot für die Welt etwa. Man braucht auch ein paar große Töpfe, aus denen man was geben kann. Aber gerade, wenn Sie sagen, Jugoslawien, im Augenblick, meine ich, kann man gar nichts machen. Außer, jetzt sitzen im Ruhetal in Ulm 40 bosnische Kriegsgefangene. Die durften nur raus, wenn ganz klar war, die kommen nach Deutschland und werden nicht wieder bei ihr eigenen Bosnier eingesetzt, bei der Armee, nicht? Durften raus, sitzen die da. Und jetzt bräuchten wir fürs Ruhetal dauernd einen Ansprechpartner, Tag und Nacht. Das sind ausgemergelte Leute, da muss jemand da sein, wenn jemand einen Herzanfall kriegt, dass man einen Arzt besorgt, Rotkreuzwagen und also ganz schlichte Dinge. Fürs Essen wird besorgt, aber jetzt geht es schon los mit der Sprache. Wo ist sozusagen dauernd ein Ansprechpartner? Wenn der da oben Tag- und Nachtdienst hat, wenigstens auch rufen kann, sagen, kannst du mir mal sagen am Telefon, was der braucht, ob der Bauchweh hat oder was los ist. Schon so kleine Dienste sind ungeheuer schwierig, weil jeder von uns mit seiner Zeit bis zuletzt ausgelastet ist. Das Allerschwierigste für so etwas, jemanden zu finden. Aber hier wäre es wichtig. Ich würde immer sagen, diese ganz konkreten Dinge. Unsere Frau Schumann im Dreifaltigkeitshof, um jetzt mal zu uns zu kommen, sagt, zu mir kommen immer wieder Leute, die sagen, kann ich im Altenheim was tun? Und dann fragt sie, warum wollen sie es tun? Dann sagt die meist, ich denke immer, das würde mir helfen, wenn ich ins Gespräch komme mit einem Menschen. Nein, wie kann ich einem anderen helfen? Wir wissen ja schon gar nicht mehr, wenn einer nicht mehr sprechen kann nach 2 Schlaganfällen, was tue ich mit ihm? Hand zu halten und mal eine halbe Stunde dabei bleiben. Ein Wort sagen, was erzählen, draußen sind erste Singvögel wiederkommen. Und auf dem Platz da vorne kicken die Kinder mit der Blechdose. Das ist für einen Kranken wichtig, das wissen wir schon gar nicht, dass er ein bisschen Anteil hat in der Außenwelt. Also wir müssen wieder ganz Schritte machen in diesen persönlichen Beziehungen. Das ist das Allerwichtigste. Aber ich werde zu viel. Okay. Ja, gut. Fahrer werden zahlt für Schwätze.
Nicht für Schwätze, für die guten Gedanken. Ja, jetzt noch ein bisschen mit der multikulturellen Gesellschaft. Und zwar, inwieweit sollen wir auf gerade die Andersgläubigen ihre Sitten und Gebräuche darauf eingehen, anerkennen? Und was müssen wir tun, dass wir doch nur selber bleiben in unserem christlichen Glauben?
Ja, was meinen Sie? Wie können wir in einer multikulturellen Gesellschaft auf die anderen eingehen? Sie anerkennen, und doch wir selber bleiben? Was sind so Ihre Erfahrungen? Bleiben wir die gleichen? Überlegen wir es manchmal schon bei unserer Sprache. Wir sprechen alle breites Schwäbisch. Wir haben uns gemerkt, wir müssen ein bisschen anders sprechen, um es verständlich machen zu können. Für andere, für Norddeutsch ist natürlich noch Altschwäbisch, genau, aber das ist klar. Aber, na, ich meine so, es ändert sich doch, manchmal, Dinge ändern sich, ohne dass uns sehr viel bewusst dabei wird. Und im Jahr 37 etwa war in Stuttgart in der Stadthalle, heute würde man sagen, Catcher-Turnier, da war Ringer-Turnier. Da war ein Algerier, der Ali Benabdou, das weiß ich noch. Da sind wir als Schulkinder dem nachgelaufen. Das war der erste, der überhaupt, den ich gesehen habe, der keine weiße Haut hat. Das war gar kein Neger, das war ein Algerier, nicht? Der Ali Benabdou. Heute hat man sogar schwarze Deutsche, nicht?
Ja.
Mutter oder Vater? Aus Afrika oder aus Amerika? Also Dinge, die sind sehr viel selbstverständlicher geworden und wir haben kein so Fremdheitsgefühl mehr im Umgang. Und wenn wir es mal sehen, in Amerika, auch in Lateinamerika, also so Rio de Janeiro oder so, wie noch das noch viel stärker ein Völkergemisch ist. Berlin ist auch noch stärker als sogar Ulm, aber da werden wir drauf zugehen und werden nicht mehr extra umgucken, wenn jemand mit einem besonderen Kopftuch rumläuft oder so mit einer besonderen Tracht. Also welche Dinge werden uns selbstverständlicher werden? Ob wir nicht, gerade wenn wir Christen sind, auch viel stärker uns bemühen müssen, Freundschaft zu lernen mit Leuten, die gar nicht unbedingt bei uns sein wollen. Wir hatten in Schondorf, wo ich ja 14 Jahre war, eigentlich im Stadtkern eine ganz starke türkische Siedlung gehabt. Wir haben uns lang von der Gemeinde bemüht, sozusagen, ich bin doch verpflichtet, die ins Gemeindeleben hereinzuziehen, wir wollen sie zwar nicht zu Christen machen, die wollten gar nicht. So, und denen wäre es wichtig gewesen, wir hätten ihnen einen Raum zur Verfügung gestellt, ein Gemeindehaus, damit sie zusammenkommen können. Auch solche Dinge muss man lernen. Dass eine liebevolle Umarmung schon ein Stück zu viel sein kann. Und dass wir sehr stark hinhören müssen, was wollen Sie denn? Das ist noch bis heute, etwa bei unseren 7 Bürger. Wenn die zusammenkommen zu ihrem Heimatabend und wir sagen, jetzt kommen auch zu uns und sagen, nein, wir wollen euch einen Abend gestalten. Also das müssen wir lernen, wenn es bestimmte Gruppen gibt, so wie Sie jetzt die Türkin eingeladen haben, im Kopftuch. Die sind geehrt, wenn wir sie einladen, wenn wir sie anhören. Aber da ist nicht gleich Verbrüderung gefragt. Und es ist auch sehr schwierig, wenn wir sie zu Hause einladen. Was wartet man auf? Wie sind die Sitzgewohnheiten? Es gibt Kulturen, wo bloß Männer bei Männern sind und die Frauen im Hintergrund. Und wir sagen, das ist ja Unverschämtheit. Ja. Anders würden sie sich gar nicht wohlfühlen. Aber dass man solche Dinge lernt. Ja, bei der vornehmen indischen Ärztin, wo ich eingeladen war und ihr Mann war Rechtsanwalt, sind wir Männer am Tisch gesessen und der Sohn und sie hat uns bedient, obwohl es den ganzen Vormittag in der Praxis war. Und ich habe gesagt, nehmen Sie doch Platz. Es würde mir kein Bissen runtergehen. Das ist sie gewöhnt. Das ist, was uns ganz unmenschlich vorkommt, aber auch darin müssen wir sie achten, dass wir sie nicht von heute auf morgen an unseren Lebensstil anbieten können. Deshalb scheint mir die Gefahr gar nicht zu sein, wie können wir selber bleiben. So manchmal denke ich, wir sollten wir selber bleiben und den anderen fragen, wie ist jetzt bei dir, was wäre dir eine Freude machen, was wäre recht. Nicht, dass wir sie sofort auch mit unserer Freundschaft zu stark umarmen, dass ihnen Luft wegbleibt. Wie ist denn, also ich habe immer gehört, so bei den Großbetrieben, die haben da den Ali und wer da war, mit hineingenommen, aber die haben auch untereinander sehr viel stärker Kontakt gehalten. Also wird uns noch, wird einiges Interessantes noch auf uns zukommen mit der multikulturellen Gesellschaft. Es gibt Probleme, jetzt nehmen wir bloß Kirche. In der Frage, die uns eine Zeit lang beschäftigt hat, ob Frauen Pfarrer sein können. Und wir haben ja schon im Jahr 67 entschieden, damals in Landessynode, da sind so viele Gaben bei der Frau da, wir würden etwas unter Verschluss halten, wenn wir nicht die Möglichkeit geben würden.
In Hamburg hat ja eine Frau das noch schon geschafft.
Ja, ja, und wir haben eine Prälatin und da gibt es immer wieder Diskussionen, ob das richtig ist. Aber die Orthodoxen und die Katholiken sagen uns, Leute, das belastet die Gemeinschaft zwischen evangelischen und katholischen und zwischen evangelischen und orthodox. Warum habt ihr uns nicht zuerst gefragt? Also ihr könnt doch nicht so einen Alleingang machen. Also es ist immer so, wenn man meint, man hat was Gutes gemacht, merkt man also, man muss sehr aufpassen, den anderen wenigstens diesen Schritt verständlich zu machen. Da wäre es vielleicht gut gewesen, schon damals, wenn unser Bischof, damals Bischof Haug, einen Besuch gemacht hätte beim katholischen Bischof und gesagt, das sind die Gründe, warum wir zur Ordination der Frau gehen. Dann hätte er sagen können, ich kann es zwar nicht billigen, aber ich achte das, dass sie merken, dass es uns wehtut. Also auch diese Dinge muss man überlegen, welche begleitenden Schritte, um Verständnis zu wecken, man tun sollte, damit man nicht einfach voran. Recht. Aber Sie wollten noch was sagen zu?
Nee, ich sagte, Herr Fuss in Hamburg ist ja schon eine Frau in das höchste Amt.
Ja, ja.
Und dann müssen Sie die Ausländer praktisch mit also nicht auch so, und fremde Kirchen sagen, so und so gehen wir den Weg.
Die katholische Kirche ist nicht zur Einführung von der Frau Jepsen gekommen, zur Bischofseinführung. Ne?
Nur weil sie nichts gesagt hat.
Wenn sie Frau ist, das ist vollständig unvorsichtig für keinen katholischen Christen, völlig undenkbar. Ne? Aber wir haben in Württemberg, gell, wenn Frau Magenfeld Prälatin ist, ist die im Grunde genommen viel mehr. Die Bischöfin von Hamburg hat 250 Pfarrer unter sich. Frau Markenfeld hat vielleicht 400 Pfarrer. Also bei uns, wir sollten immer denken, württembergischer Prälat, was das ist. Ne? Aber wir Schwaben sind so demütig, wir halten es immer etwas unter dem Tisch.
So schön wir uns da nicht fragen, das muss ich fragen.
Ah, bei mir, ich weiß ganz anders.
Sie waren schon bewusst.
Ja, ja, nein, ich bin... Ins Ausgedinge, ja.
Sie haben gerade gesagt, haben der katholische Kirche ist undenkbar. Meiner Ansicht nach ist das ein klein bisschen zu verallgemeinern. Das heißt, in der sogenannten Amtskirche ist es undenkbar. Aber im Leiervolk ist der Gedanke nicht mehr so abwegig. Und da hat die protestantische Kirche, glaube ich, doch eine Vorreiterrolle gespielt, die man heute durchaus sieht, wie die Frau das meint. Und gerade in Laienkreisen wird sowas durchaus schon positiv gesehen teilweise. Und gesagt, hallo, warum haben wir das nicht? Es ist also nicht so, dass dieser großen monolithischer Block ist, der das komplett ablehnt, nur eben in der zentralistischen Verwaltung, in Rom zum Beispiel. Also sogar einzelne Bischöfe diskutieren das ja schon. Ne?
Ja, aber im Priesterverständnis der katholischen Kirche ist einfach so, dass die sagen, es kann keine Frau sein und ist gar nicht bloß wegen 1. Korinther 14 das Weibschweige in der Gemeinde, das ich hängt am Priesterverständnis. Und dafür müssen wir sehen, ist der katholischen Kirche, die haben ja auch einen wahnsinnigen Priestermangel, aber haben dafür sehr viel Pfarrhelfer, Pfarrdiakone, die auch verheiratet sein können, und Diakonin. Und die sind hochgeschätzt. Und da ist ja gerade der Vorstoß von Bischof Kasper, ob die nicht ein bisschen aufgewertet werden können. Die deutsche Kirche, deutsche katholische Kirche, muss immer in Rom eine gewisse Vorreiterrolle haben. Und deshalb ist unser guter Kontakt mit der katholischen Kirche wichtig, dass wir sie ermutigen können, dass auch in der katholischen Kirche manches in Bewegung kommt, was die vielleicht einsehen. Aber man muss mal sehen, solange man einen polnischen Papst hat, ist ganz schwierig. Und wenn einer aus Afrika kommt oder Lateinamerika, ist auch schwierig. Das, die katholische Kirche, aber ich möchte, das ist ja auch gar nicht negativ gesagt, die stehen selber vor Problemen, denn sie haben in Afrika kaum einheimische Priester. Es ist für einen Afrikaner völlig undenkbar, unverheiratet zu bleiben. Nicht deshalb können die keinen Priesternachwuchs oder ganz selten bekommen. Und wenn die eine einheimische Kirche haben wollen, die können sie nicht dauernd mit den weißen Vätern oder was bloß bestücken vom Ausland her, müssen sie überlegen, was sie da machen.
Ja, gibt es denn eigentlich in Deutschland auch schon mehrere geweihte Diakoninnen? In der Schweiz wurde die erste, das war vor Jahren, das habe ich am Fernseher mal mitgekriegt, da wurde in Luzern, glaube ich, eine Diakonin, eine erste römisch-katholische Diakonin geweiht.
Aber sicher nicht als, nicht als Priesterin.
Nicht als Vorstufe, ja.
Für die Vorstufe, die sind sie. Aber das, die Diakone, in der Praxis wird es ja so gemacht, die dürfen zum Beispiel nicht die Wandlung vollziehen. Der Hostie in den geweihten Leib Christi, sodass es in der Messe ausgeteilt werden kann. Und in den vielen Gemeinden, etwa bei uns im Oberland, im Dekanat Friedrichshafen, gibt es 167 katholische Gemeinden und 60 Priester noch. Und die meisten sind über 70. Und die kommen eben rum und weihen 500 oder 1000 Hostien, die dann im Tabernakel sind, und dann kannst du Diakon oder Diakonin austeilen. Die Weihe ist vollzogen. Der katholische Priester ist also nicht egal.
Aber sie kann dann nur einen Wortgottesdienst halten, mit Kommunion austeilen.
Ja, ja.
Aber einfach ohne Wandlung.
Ja, ja, aber dann, wenn der auf Vorrat sozusagen, und despektierlich gesagt, das macht man, helfen sie katholische Kirche. So, aber.
Dann kennen Sie zufällig den Pfarrer Schänzle, der jetzt in Argentinien ist, der war in Ulm in St. Elisabeth.
Da nicht, ja, ja.
Und der hat mir jetzt wieder geschrieben, mit kennen das,
war mit
Ecuador schon und so weiter. Mhm. Und der ist jetzt in einer Pfarrei mit einem Durchmesser von rund 60 Kilometern, der kommt nicht als Sonntag in jede Kirche. Das heißt, da macht dann die Gruppe, Basisgruppe oder Basisgemeinde, ist immer da, die machen dann Wortgottesdienste, so ähnlich wie ein evangelischer Reihgottesdienst abläuft mit dem Lektor oder so ähnlich. Und er hat zum Beispiel gesagt, in einem Moment hat er am 17. Dezember hat er Weihnachtsmess gefeiert, weil er ganz genau weiß, 4 Wochen lang sehe ich die Gemeinde nicht mehr. Ich kann also nicht erwarten, dass am Heiligen Abend am Weihnachtsmorgen ein Pfarrer da ist. Das ist, ich habe da auch gewöhnt, da regt man sich mal gar nicht durch.
Ja, ja, wir werden auch noch stärker in unserer evangelischen Kirche dazu kommen, weil einfach die Finanzen bei uns ausgehen.
Kann man es nicht mehr zahlen.
Es reicht bei uns etwa so, dass ja jetzt schon seit 2 Jahren wir jährlich 145 Millionen nach Thüringen geben, oder in DDR. Insgesamt ist fast 1 Milliarde für die kirchlichen Gebäude und Diakonie dort, die können sie ja nicht selber finanzieren, und Gehälter. Und der Anteil von Württemberg ist im EKD-Aufkommen 14,5%. Dazu kommt, dass durch den Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes, dass der Freibetrag von 14.000 auf 28.000 erhöht wird, dass das wahrscheinlich uns einen Kirchensteuerausfall von 200 Millionen bringt, zusammen 340 Millionen. Dazu kommt, dass, wenn Sie in Zeitungen sehen, jeden Tag heißt es in einem Betrieb Kurzarbeit oder Entlassungen, die Leute zahlen keine Kirchensteuer mehr, sind Glieder der Kirche. Bei uns reißt das solche Löcher hinein und 80% unseres Landeskirchenhaushalts sind Personalkosten. Also das heißt mal jetzt schon bei den Pfarrern, wenn nächste Gehaltserhöhung kommt, kommt Nullrunde, aber wir werden auch in sehr vielen Gemeinden sagen, bei euch kann in Erslingen bloß nur ein 75-prozentiger Pfarrer sein. Also Entschuldigung, also verstehen Sie, ja, je nach, oder in Hohenlohe, oder in den Städten. In meiner Heimatgemeinde in Stuttgart, in Johannesgemeinde, waren 3-ständige Pfarrer, als sie noch 12.000 Gemeindeglieder hatte. Heute wohnen sehr viele Ausländer dort, Türken, Katholiken, sind noch 4.500 Gemeindeglieder und 3 Pfarrer. Da würde man sagen, Entschuldigung, es reichen 2. Also von daher, wir müssen bei Personalkosten einiges streichen. Und wir haben viele junge Leute, wo eine Theologin sagt, also ich habe auch eine Familie, ich würde gerne einen 50-prozentigen Auftrag machen. Das konnte man bisher bloß im Schuldienst machen, aber es wird in Zukunft auch gefragt werden, ein 50-prozentiger Dienstauftrag, wobei die Frage ist, bei Pfarrer, was ist 50% von immer? Das heißt nicht, dass wir dauernd schaffen, aber eigentlich erreichbar sind. Was heißt das?
Wie steht es in Ehen dabei? Grüße, Manns Handelweg zur Ehepaarteilung.
Und die haben auch da Beteiligung. Ja. Ja. Die sind aber nicht mehr in Ehe. Ja. Er ist ja.
Nein, da ist jetzt ein anderer richtig. Ja. Ja.
Also, deshalb werden wir wieder stärker darauf zukommen, wie es in Kriegszeit, Nachkriegszeit gab, das auch Laien viel stärker. Gottesdienst. Wir haben insgesamt 700 Lektoren, das sind Leute mit ganz normalem Beruf, und die halten doch ausgezeichnete Predigten. Und da werden wir uns noch einiges einfallen lassen müssen. Und wir Pfarrer werden uns wie in der Slowakei überlegen müssen, ob wir nebenher noch der Bank oder irgendwo im Büro was übernehmen, wo was zu verdienen. Wir werden nicht mehr das durchhalten können, dass ein Studienratsgehalt gezahlt wird. Und warum auch nicht? Also wir sollten nicht klagen, wir haben es gut gehabt, aber bis zum Jahr 55 hat man den württembergischen Pfarrern bloß 50% ihres Gehalts auszahlen können. Das weiß man heute auch nicht mehr. Und ich habe angefangen als Pfarrer in Ulm, wo wir uns kennengelernt haben, mit 340 Mark im Monat. War damals 340 auch noch was anderes als heute, aber wir sind erst langsam an die Studiengradsstufe hingekommen. Und ich finde es gut, dass meine Klassenkameraden, wenn wir uns treffen, sagen, du bist ja ein Idiot, dass du für das Geld schaffst als Prälat. Es ist wunderbar, was ich bekomme, aber sozusagen, was wir in anderen Behörden oder sowas auf dieser Ebene schaffen können. Aber wir sollen unser Auskommen haben. Und das haben wir und werden auch in Zukunft nicht verhungern.
So, habt ihr noch Fragen? Wie sieht es aus? Guckt auf die Uhr. Also, nachdem ich da jetzt feststelle, dass keine Fragen mehr im Raum stehen, möchte ich mich als erstes mal ganz herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie uns so wunderbar informiert haben und viele neue Gedanken uns brachten, wo wir also wirklich wieder eine Weile drüber nachdenken können. Und jetzt muss ich geschwind verschwinden in das Eck. Dass Sie ja wissen, was Sie waren, möchte ich Ihnen geschwind zeigen, was man Ihnen.
Oh, ist das schön. Wunderbar. Ja. Ah.
Der hat sich das mal schön
auch.
Ja, genau.
Komm mal. Da vorne geht's, hey,
Deutschflieger. Ach, ist das schön. Und die kriegt mein Ehrenplatz. Ich bin immer in meinem Markt. Nein, das ist so arg schick so, das ist wunderbar. Da werde ich Ihren Ruhm quer durch die Lande tragen. Ja. Und das, ach, wie wird mein Frau sich freuen. Vielen Dank. Und ich werde mich freuen. Vielen herzlichen Dank, Frau. Vielen Dank.
Loswerden, was ihr unbedingt wissen müsstet, und damit möchte ich noch aufhören. Erstens einmal möchte ich noch mal auf die Unterschriften, dass sich keiner drumherum macht, als sie der Fahr unterschreiben. Der Hauptmann, der Mann.
Ja.
Sind sie schon unterschrieben?
Ja, der hat dann einen, der das hier.
Also. Das ist jetzt das. Und zwar möchte ich auf unsere nächste Zusammenkunft oder Aktion hinweisen. Wir gehen am Samstag, der 6.2., also das ist kommender Samstag, ja, stimmt, nach Obertisching ins Altersheim. Ich habe das schon mal vorankündigt, am letzten Abend schon, und auch, wo wir im Theater waren. Wir werden den älteren Leuten eine Freude machen wollen, wir machen ein bisschen Sketch, wir singen miteinander Lieder. Gleichzeitig werden wir als Gäste behandelt, es gibt einen Kaffee, den wird man nachher zahlen. Uns wird das Haus noch ein bisschen gezeigt, also wir kriegen auch sehr gute Informationen über Alters- und Pflegeheim, was die Schwestern dort leisten und verschiedene Handgriffe, wie man einiges vielleicht leichter machen könnte, wenn es sein muss, und auch über den ganzen Sinn und Zweck von dem Haus Maria, gell, heißt in Obertischingen. Also das wird Zeit, erzählen jetzt aber nicht weiter. Das ist nicht bis jetzt, sonst wäre ich auch noch ausgelacht. Wenn uns das so denkt, wer Interesse von euch hat und gern damit umgehen möchte, worüber wir uns freuen, dass man nicht so der ausschusslose Lade hockt. Wir reden uns treffen um 14:15 daheim. Wir müssen um 14:30 daheim noch einmal unsere Zeugsprobe und dann reden die, die da sind, mit Nummer werden, dann können wir sich das angucken. Und wir, also wie gesagt, uns jetzt freuen, wenn euch damit ginge. Natürlich von dem mittleren Tisch. Er war die hundertprozentige Anwesenheit. Ihr wisst schon, wie es meint. Ja. Also ich denke schon, dass ihr aber zwischen der Frau zu der angegebenen Zeit dort seid, dass wir das miteinander machen. Das wäre mein Ziel.
Ich muss dann gleich anmelden im Altersheim.
Hä?
Ich muss dann gleich anmelden im Altersheim.
Was ist das? Also, das wäre mal das eine. Nicht vergessen, das ist am Samstagmittag, am 14:15 der Hanna für die Ersinger und aber zwischen um 14:30 im Andersheim. Unser nächster Abend, das ist der 15.02. Und zwar kommt da eine Frau Wenzel von der 15.02. stimmt ja, von der Uni von Ulm und spricht über Stoffwechselkrankheiten, Vorbeugung und Behandlung durch Ernährung. Frau Wenzel von der Uni Ulm, bestimmt wieder sehr interessant. Am 17.02., wie ihr euch alle noch daran erinnert, haben wir ja letztes Jahr die MS-Gruppe hier zu Besuch gehabt. Das war auch im März, am 16. März oder irgend so, das war es. Wir sind miteinander die Kirche angeguckt und dann ist man raus in die Gläu Halle und hat Kaffee und Kuchen gegeben und wir haben auch ein bisschen etwas gemacht. Und dann machen wir jetzt unseren Rückbesuch. Also Besuch bei der NS-Gruppe in Ulm im Haus der Begegnung. Ich möchte dazu noch sagen, dass das die große Gruppe ist und dass die sehr viele Flechtarbeiter machen. Wer sich daran erinnert, uns haben sie doch so einen schönen großen Korb gegeben. Und es wird da einiges auch zum Verkauf angeboten. Also wer da schon eventuell auf Ostern oder Konfirmation oder so, ich will es euch bloß gesagt haben. Wenn wir da abfahren und wie wir uns treffen, das bringen wir dann noch im Plättchen. Das sind wir jetzt noch nicht untereinander ausgemacht.
Und wann ist das?
Am 17.02.
Falls ich nicht dort bin.
Ja, am 2. Am 2. geht es auch, dann werden wir halt im Haus wegfahren können. Ja. Jetzt habe ich heute, oder ihr habt es alle gelesen im Mitteilungsblättchen. Das ist in Ehingen im Landwirtschaftsamt am 15.02. von 14. bis 16. Uhr biologische Pflanzenschutz, biologischer Pflanzenschutz in Hausgarten. Ist da ausgeschrieben gewesen, das gelesen, was da gestanden ist, Landwirtschaftsamt gibt bekannt. Und das müsste man sich allerdings anmelden, aber ich meine, wer da Interesse hat und dann auf GED, das wäre interessant, weil man hört einmal so viele Sachen und dann wird Brennnesselbrühe nicht und noch ist es jetzt alt und noch ist wieder etwas nichts. Wenn man das einmal wieder frisch hört, meine, wäre das ganz wichtig. Also nochmal 15.02. 14 bis 16 Uhr, drum im Landwirtschaftsamt, biologischer Pflanzenschutz. Anmelden muss man sich da dazu allerdings. Aber ich meine, ihr leset im Mitteilungsblatt nach, man ist sogar selber besser. Und jetzt kommt noch einmal etwas, und zwar, ich bin heute Vorleserin, am 11.02. ist das, das ist am Donnerstag, da hinten in Laubheim unser Nachbarschaftstreffen, auch wieder für Graber aus dem ländlichen Raum. Ich habe da zum Teil schon Zettel austragen und es wird Getrager von, auch von der evangelischen Frauenhilfe. Das ist das Nachbarschaftstreffen. Und wir machen es, wie wir es, das Thema ist heuer Begegnungen am Wege. Und wir machen es, wie wir es jedes Jahr gemacht haben. Anmelden braucht man sich da dazu nicht. Wir treffen uns im Wachhäuschen, wer Auto hat, bringt alles mit. Und mitgenommen wird jeder, also dann führt man halt zweimal ab.